Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Triathlon-Podcast-Folge im Jahr 2026. Heute habe ich einen richtig coolen Gast. Wir stehen schon seit einer Weile in Austausch. Er ist mir empfohlen worden von einem ehemaligen Gast, den ich hier schon, ich glaube, es ist auch schon anderthalb, zwei Jahre her, dass ich den zu Gast hatte. Und kleiner Disclaimer vorweg, der Podcast enthält unbezahlte Werbung, weil wir reden auch über Markennamen, auch über Produkte, unbezahlte Werbung in dem Fall. Erstmal, ich mache jetzt gar nicht lang rum. Herzlich willkommen, Florian Weiß. Grüß dich.
Hallo Marco.
Hi.
Grüß dich. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Du, ich freue mich mega, dass du heute mit on board bist. Und Shoutout geht raus an den Chris Stürzer, der dich als Gast ins Spiel gebracht hat. Chris war damals auch schon hier zu Gast. Hat ja auch eine interessante Geschichte, ja. Ich meine, von Flugkapitän und parallel auch noch so als Profi halt mir starten. Und ich glaube, unter die Top 10 in Rot ist er damals gekommen.
Mehrfach schon, ne? Also als Amateur und als Profi.
Ja, ja. Die
Top 10 in Rot.
Wahnsinn. Also nochmal, big respect an dich, lieber Chris. Und wie ist die Connection zwischen dir und Chris?
Also wir sind... Ich würde sagen, gut befreundet inzwischen. Wir haben uns ja auch als Triathlon-Buddies kennengelernt. Ich war damals mit meinem allerersten Triathlon-Trainer, dem Gerhard Budi, der Macher vom Triathlon Ingolstadt, war ja auf Lanzarote zum Trainieren. Und wir saßen zufällig, es gab Überschneidungen mit einem Freund aus Österreich, saßen wir zufällig am gleichen Tisch und weißt ja, wie das ist, ja, also in so einem Triathletenhotel, wenn man irgendwie mal Leute getroffen hat, mit denen man gut kann und wo es lustig ist, er ist ja Franke, ich bin Schwabe, wir haben dann viel mit Dialekt gesprochen und so und ich bin ein bisschen, mir macht das Fränkisch imitieren Spaß und ich habe auch beim Radio in Bayern viele fränkische Kolleginnen und Kollegen gehabt. Und wir hatten eine Mordsgaudi. Und nach einer Woche Triathlon-Camp hat man natürlich Nummern ausgetauscht. Und so sind wir in Kontakt geblieben. Und ich habe dann damals, wir haben mehr oder weniger eine Zwangspause eingelegt, weil dann unsere erste Tochter kam. Und ich dann kein strukturiertes Training mehr gemacht habe. Und dann haben sich die Wege meines damaligen Trainers und mir, das war eher auch so ein freundschaftliches Ding, haben sich getrennt. Und dann hat der Christian... gar nicht als mein Trainer, sondern als Freund mich auf den Ironman Lanzarote so ein bisschen quasi unterstützend beraten.
Okay.
Und da waren die Voraussetzungen waren denkbar schlecht. Also das Kind war noch nicht mal ein Jahr. Meine Frau hat gesagt, okay, machen wir halt einen kleinen Urlaub draus. Ich war 5 Wochen im August, der ist ja im Oktober, lag ich flach. Ich hatte eine Erkältung, die wollte nicht weggehen. Und der Christian hat mich aber immer wieder motiviert und ich habe dann in Portugal 2023 in Cascais meine persönliche Bestzeit absolviert mit 10 Stunden 4 Minuten und konnte es nicht fassen. Also 5 Wochen Trainingspause im August, also genau in dieser heißen Phase, wo du eigentlich die wettkampfspezifischen langen, harten Sachen machst, bin ich im Grunde genommen ausgefallen. Ich bin dann erst Mitte des September wieder eingestiegen, also da noch 2 Wochen Training und dann ging schon das Tapering los. Aber der Christian hat mich auch so gut durchs Rennen begleitet. Der hat dann immer mit meiner Frau per WhatsApp Kontakt gehabt und die hat dann am Streckenrand immer reingerufen. Das will der Christian wissen bei der nächsten Runde, dann das musst du jetzt machen.
Okay, klasse.
Und danach, ja, haben wir halt angefangen, uns auch, was mein Training angeht, mehr auszutauschen. Und jetzt bin ich jetzt offiziell bei ihm seit einigen Monaten. Der arbeitet jetzt mit Mario zusammen.
Genau,
von SISO Training. Genau. Ihr kennt euch, glaube ich, auch, ne?
Ja, Mario war auch schon zu Gast und den habe ich, wann war das? Damals halt in Langen auf der Selfie-Schneid habe ich den persönlich gesehen und auch vor anderthalb Jahren hier in Nizza bei der WM. Und sind wir uns über den Weg gelaufen, super netter Kerl, ja.
Ja, wir kennen uns noch nicht persönlich, jetzt aber halt über die Trainingsplattform. Christian hat ein bisschen was erzählt. Und ja, jetzt betreut der Christian mich ganz offiziell und jetzt sind auch die Trainingspläne wieder strukturiert. Er ist sehr fordernd, aber er ist halt auch jemand, der selber als, ist ja auch Papa, ja, der als Familienvater auch von 2 Töchtern, die sind schon ein bisschen älter, aber jetzt auch noch nicht aus allem raus. Das sind Teenager-Töchter, also da braucht es dann andere Art von Aufmerksamkeit. Der halt auch versteht, was es heißt, auf eine Langdistanz zu trainieren, aber halt auch noch die Familie nicht aus dem Blick zu verlieren. Und der ist da, ja, der geht einfach auf mich ein, auf meine Bedürfnisse, der fragt oft nach, passt dann auch nachträglich an und so, was Trainingspläne angeht. Und dann hast du natürlich jetzt auch in den Wintermonaten, ich meine, ich starte jetzt auf Lanzarote im Mai, das ist ein sehr frühes Rennen, das heißt, da bist du noch im deutschen Winter, machst du schon lange Einheiten. Ich bin jetzt diese Woche einmal fast 5 Stunden durch Nieselregen bei 4 Grad gefahren. Es war ich selber schuld, ich habe mich vergeigt, verfahren. Eigentlich hätte es nur eine 3,5-Stunden-Einheit werden sollen, aber bin hier im Bergischen Land rumgekurvt und hatte irgendwann die Orientierung verloren. Und dann, ja, bin ohne Erkältung rausgekommen aus der Nummer und bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber es ist halt, wenn du Lanzarote machst oder noch Südafrika ist ja noch früher, dann musst du dich halt irgendwie durch den deutschen Winter kämpfen, auch mit dem Fahrrad. Weil Trainingslager ist für mich gerade auch finanziell nicht drin. Mit der Familie will ich es sowieso nicht machen, weil Kinder da mitnehmen, gerade wenn es kleine Kinder sind, keiner kommt wirklich auf seine Kosten. Ja, also gehst nicht mit Familie in Urlaub. Ursprünglich wollten wir das machen, wir haben es dann gelassen. Ich mache jetzt auch das Rennen alleine. Wir haben eigentlich gesagt, wir machen einen kleinen Urlaub draus, aber meine Frau hat gesagt, du wirst nicht gut schlafen. Du hast immer das Gefühl, du bist nicht genug bei den Kindern oder bei mir. Das ist einfach alles nichts. Also haben wir gesagt, okay, wir trennen es, wir teilen uns auf. Ich mache alleine 7 Tage Lanzarote. Christian ist ja auch da mit seiner Frau. Und macht dann das Rennen ohne Familie und fliegt ihn direkt im Anschluss 2 Tage später wieder zurück.
Okay.
Das ist jetzt im Grunde genommen der Plan.
Okay.
Mal gucken, wie er aufgeht.
Aber dennoch hört sich an, dass du vollen Support seitens der Family hast intern.
Ja, es ist inzwischen ein, wir machen inzwischen ziemlich genaue Timetables, meine Frau und ich, weil sie hat es ja sehr lange unterstützt, bedingungslos unterstützt, als die Kinder noch nicht da waren. Das muss man, also das ist ja auch nicht immer so. Ich kenne keine Sportart, wo so viele Trennungen zur Folge haben wie Langdistanz-Triathlon oder überhaupt Triathlon. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte halt, ich meine, wir haben jetzt 2 Kinder, du hast Verantwortung, du weißt selber, wie das ist. Da musst du schon abwägen. Und auch der Christian sagt immer zu mir, ganz ehrlich, Florian, bevor daheim der Haussegen schief hängt, dann scheiß auf die Einheit. Dann lässt es halt weg. Klar, es gibt Schlüsseleinheiten, aber die kann man planen, die kann man auch sich gegenseitig absprechen. Aber eine Frage wirklich wahrheitsgetreu zu beantworten, es ist so, meine Frau versucht ja auch gerade nebenher ihr Business wieder zum Laufen zu kriegen als Selbstständige. Und die Zeit, die ich in den Sport investiere, die muss sie auch für sich haben. Und da reden wir dann nicht von, ja, da mache ich aber noch 2 Stunden Haushalt und so, das gilt dann nicht. Also wenn ich 4 Stunden aufs Rad will, muss ich irgendwie an dem Tag oder am Tag davor auch mal 4 Stunden die Kinder übernehmen. Und zwar so übernehmen, dass sie auch wirklich 4 Stunden für ihre Sachen haben. Und da haben wir jetzt inzwischen so einen Rhythmus gefunden, der funktioniert. Wenn alle gesund sind, die Kita besetzt ist mit genug Erzieherinnen, also es, du merkst schon, es sind ein Haufen Wenns dabei, Wenns und Abers, aber weitestgehend funktioniert es. Und es ist ja als Vater oder also überhaupt als Elternteil, es gibt ja auch genug weibliche Triathletinnen, die Mütter sind, doch parallel. Ich meine, eine ist ja sogar Weltmeisterin geworden. Ich glaube sogar 9 Monate nach der Geburt ihres Kindes. Und man entwickelt auch nochmal eine andere Stressresilienz. Also mit Kindern, Job und Training. Also die ersten anderthalb Jahre waren hart, weil da hat die Kleine dann auch alles aus der Kita mitgebracht. Ich war alle 4 Wochen, hatte ich eine Erkältung. Bin ständig rausgefallen. Du lachst, du kennst es, ne?
Ich kenne das durch, jeder.
Auch wenn du in Spanien bist, hat man da auch Erkältung?
Nee, ich bin in Frankreich und
Entschuldigung.
Aber zu dem Zeitpunkt, als meine Kids noch klein waren und auch so Kindergartenzeit, da waren wir noch in Deutschland. Und ich kann das voll nachvollziehen, ja. Also die haben auch wirklich, wir haben alles gehabt. Also vom Magen-Darm bis Keuchhusten und ein Schnickknack, ja. Aber das härtet ab, du.
Ja, ich habe so das, weißt du, ich bin TV-Journalist, ich habe eine ZDF-Live-Sendung am Vormittag und ich hatte eine Schauspielerin zu Gast vor einiger Zeit, kinderlose Schauspielerin. Wir haben darüber gesprochen, ob das den Vorteil hat in ihrem Beruf, wenn man sich mit Haut und Haaren auf die Karriere konzentrieren kann. Dann sagt sie, das meint man immer. Sie hat aber im Laufe ihrer Jahre festgestellt, und die ist jetzt schon deutlich über 60 gewesen, dass Kolleginnen mit Kindern oft so viel besser organisiert sind, dass aus dem mutmaßlich vermeintlichen Nachteil eher ein Vorteil in der Karriere geworden ist. Klar, du kannst vielleicht, wenn du ein einjähriges Mädchen oder einen kleinen Buben zu Hause hast, kannst du möglicherweise mal ein Filmprojekt nicht annehmen, was dir gerade angeboten wird. Genauso wie wir vielleicht ein Rennen, wenn sie noch so ganz klein sind, die Kids. Aber du wirst als Papa oder Mama einfach unfassbar strukturiert. Du entwickelst eine gewisse Widerstandskraft, auch eine Stressresilienz. Und ich bilde mir ein, ich meine, ich hatte ja ein Rennen mit einem Kind. Das war meine Personal Best in Portugal, in Cascais. Mal gucken, wie es jetzt mit 2 auf Lanzarote wird.
Du wirst es sehen, ja. Bald wirst du es ja herausfinden. Aber du hast vollkommen recht. Ich meine, man lernt wenn man Kinder hat, sich besser zu strukturieren. Bei mir war es noch so, bei Kind 2 bin ich zu Hause geblieben in Elternzeit. Und das war, ich bin ab und zu halt damals zum Arbeitgeber hingefahren, so einmal pro Quartal, um Kontakt zu halten. Und die Kollegen meinten immer so, ja, hier ist ja bezahlter Urlaub. Und ich so, nee. Du musst wirklich wissen, was du tust, den ganzen Tag, ja, und voll durchstrukturiert. Und häufig kommt man auch am Punkt, wo dann einfach alles anders ist als geplant, wenn, was weiß ich, irgendwie hat ein Virus angeschleppt wurde oder irgendwas anderes, dann muss man ziemlich flexibel sein. Aber es hat echt mega Spaß gemacht und war eine wichtige Zeit, also möchte ich nicht mehr missen.
Das, glaube ich, Leute unterschätzen das, die keine Kinder haben. Ja. Es ist inzwischen sogar so, dass mein Beruf erholsamer ist als Zeit mit Kindern. Und zwar gar nicht, weil die Kinder so unfassbar anstrengend sind oder laut. Das sind sie auch, aber du hast halt diesen permanenten Stresslevel, gerade bei ganz Kleinen, du musst einfach ständig aufpassen, dass nichts passiert.
Ja, das stimmt, ja.
Und dann willst du eigentlich gerade los und dann verschüttet eine ihren Traubensaft und die andere ist gerade in ihrem Matschanzug drin. Du stellst aber fest, sie hat nochmal in die Hose gemacht, also groß. Dann musst du alles nochmal raus. Die andere ist aber auch schon angezogen, schwitzt natürlich wie Sau. Dann muss die aber auch nochmal ausgezogen werden. Du kommst eine Stunde später los als geplant. Dann fängt es zum Regnen an. Dann hat eine schon nach 10 Minuten keinen Bock mehr. Die andere kriegt Hunger. Also da mache ich lieber eine Live-Sendung im Fernsehen. Ist das alles ein Wellness-Abenteuer im Gegensatz dazu?
Ja. Bei uns war es so, als ich damals im Podcast begonnen habe, da waren sie noch kleiner und ab und zu kamen die Gäste zu uns nach Hause. Und dann abends manchmal, also nach der Arbeit kamen die dann und ich hatte oben halt bei mir auch unterm Dach halt so eine Art Aufnahmestudio und dann sind wir so an deren Kinderzimmer vorbei und ab und zu haben sie so rausgelugt, hey, wer bist du? Und ich habe mal eine lustige Anekdote, den Andi Dreiz bei uns zu Hause gehabt und zu dem Zeitpunkt hat man draußen ein Trampolin und ich konnte schon in Andis Augen sehen, boah, ich würde so gern darauf, ja, um einfach mal selber wieder Trampolin zu springen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite hat er auch gleich wieder nachgedacht, wenn da irgendwas passiert, dann ist Saison vorbei und blablabla, ich könnte ein Buch drüber schreiben. Aber wahrscheinlich.
Mach's mal eines Tages ein Buch schreiben.
Ja, muss ich mal machen, ja. Also ich bin schon häufiger angesprochen worden. Hey, du hast doch mit Sicherheit so viele Stories zu erzählen, so viele Geschichten bei den ganzen Gästen, die ein Mikrofon hattest und ich glaube, das mache ich mal. Hier, holen uns mal ab. Ich meine, das habe ich am Eingang gar nicht erwähnt. Genau, du machst beim ZDF Volle Kanne heißt die Sendung. Bin schon lange raus aus Deutschland leider. Wann startet die Sendung immer morgens und wie lange geht die?
Ja, das Vormittagsmagazin, ein Service Unterhaltungsmagazin, aber wir haben inzwischen auch wahnsinnig viel tagesaktuelles Politisches drin. Ich hatte heute eine Schalte zur Münchner Sicherheitskonferenz. Richard David Precht war mein Hauptgast, der Philosoph und Podcaster, der einen der bekanntesten deutschen Podcasts zusammen mit Markus Lanz macht. Wir hatten aber halt auch heute in der Sendung, so wie wir es jeden Tag haben, es geht ein bisschen ums Essen, es geht aber auch um verbrauchernahe Themen, ein bisschen Gesundheit, ein bisschen Medizin und ganz viele Talkblöcke, Schalten auch mal in die Ukraine oder in den Nahen Osten. Also es ist eine kunterbunte Sendung, die startet immer kurz nach 9. Montag bis Freitag ist live, 90 Minuten, um 9:30 sind wir dann runter. Und ich mache da so ungefähr 120, 130 Sendungen im Jahr. Ich teile mich auf mit der Nadine Krüger, ist eine Kollegin aus Berlin, die kommt dann, wir senden live aus Düsseldorf, aus dem Landesstudio in NRW. Das sind so ungefähr 300 Meter Luftlinie zum Landtag in Düsseldorf, direkt am Medienhafen, neben dem großen Wahrzeichen der Stadt, nämlich diesem riesengroßen Fernsehturm. Und ich bin ja ursprünglich in Bayer, bin aber dann eben wegen des Jobs mit der Familie hierher gezogen und wir wohnen jetzt im Speckgürtel von Düsseldorf. Was zum Radfahren super ist, weil das Bergische Land ist, der Name kommt nicht von den Bergen, aber das Bergische Land hat tatsächlich sehr, sehr viele Höhenmeter. Ich habe mehr Höhenmeter hier, als ich jemals hätte in München fahren können. München ist relativ flach, aber hier hast du alle paar Kilometer Anstiege. Also Bergintervalle und so sind hier super zum Fahren und auch zum Laufen. So, also die ganze Gegend hier geht es eigentlich nur hoch und runter die ganze Zeit. Ist natürlich Pain in the Ass, aber wenn du sowas wie Lanzarote antrainierst, dann ist es hier eigentlich ideal. Du hast auch ständig das Problem mit Gegenwind und überhaupt sehr windige Gegend hier. Genau, aber das ist mein Hauptjob. Ich komme ja ursprünglich vom Radio. Ich habe 23 Jahre bei Antenne Bayern in München gearbeitet, habe aber nebenher schon fürs ZDF Beiträge gemacht. Dann 2015 Leute heute übernommen, das ist ein Promi-Magazin, ist inzwischen eingestellt. Ich betone aber nicht wegen mir. Das wurde eingestellt, da war ich schon weg und hatte auch nichts mit schlechten Quoten zu tun. Die Quoten waren super, aber das ZDF hat Sparmaßnahmen durchgedrückt und diese Sendung, die ja immer nur eine Viertelstunde dauerte, war eines der Opfer sozusagen. Und ich habe mich jetzt aber aufs Fernsehen konzentriert. Ich wollte auch nicht mehr pendeln. Ich wollte meinen Lebensmittelpunkt entweder in Bayern oder eben hier in NRW haben. Wir haben uns für NRW entschieden, weil das Jobangebot einfach gut war. Und weil wir auch hier, meine Frau kam zu mir nach München, und wir gesagt haben, wir können ja auch mal zusammen nochmal bei Null anfangen. Wir sind jetzt weit weg von zu Hause. Familie ist alles in Bayern. Mein Vater ist in Österreich sogar. Und wir haben dann einfach... Ja, das tut einer Beziehung, finde ich, auch ganz gut, weil sie war halt dann immer bei mir in München. Sie kam in mein Leben nach München und wir sind dann gemeinsam in ein neues Leben hier gestartet in NRW. Sind jetzt seit 2021 auch fest hier, haben ein kleines uraltes Häuschen, einen alten umgebauten Pferdestall gefunden mit einem riesen Garten. Total wild hier alles um uns rum. Überhaupt eine Stadt in der Nähe ist, kriegst du hier gar nicht mit. Trotzdem eine gute Anbindung. Sowohl zum Radfahren als auch zum Autofahren, weil die Autobahn ist nicht weit. Also ich bin mit dem Rad, brauche ich ungefähr 55 Minuten in die Stadt rein zum Arbeitsplatz. Und wenn ich Auto fahre, je nach Berufsverkehr, 35, 40 Minuten. Ich bin teilweise mit dem Rad schneller als mit dem Auto, wenn es ein voller Tag auf der A46 ist. Genau. Und so sieht mein Leben momentan aus. Es ist relativ strukturiert, was mir gut tut. Sonst würde das mit dem Sport auch nicht klappen. Ich habe ja früher auch noch als DJ wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe in Bayern, als ich bei Antenne Bayern noch gearbeitet habe, durch die Radiopopularität und auch Samstagabends Dance-Shows und so, die ich moderiert habe, habe ich auch 20, 30 Nächte gespielt in Bayern im Jahr. Und das, wenn ich das jetzt mir heute noch vorstellen würde, noch in Verbindung mit einer Vorbereitung auf einen Langdistanz-Triathlon, das würde heute nicht mehr gehen. Also dieses ständige Rausreißen aus Schlafrhythmen und so. Ich bin super diszipliniert geworden durch den Sport und durch die Kinder, was zu Bettgehzeiten angeht und auch andere Sachen. Also du überlegst dir einfach, das wird bei dir ähnlich sein, aber gerade wenn du in einer Trainingsphase bist, wo es dann auch an wettkampfspezifische Einheiten geht, da überlegst du dir dreimal, ob du jetzt zwei Bier trinkst. Irgendwie. Das machst du einfach dann immer. Und dann, ich werde jetzt 50 im Dezember. Es ist auch kein Alter mehr, wo du das ohne weiteres wegsteckst. Also wenn ich zwei schlechte Nächte habe, was du ja mit Kleinkindern oft hast, ja, es ist besser seit ein paar Wochen und Monaten. Die Größere schläft eigentlich meistens durch. Und die Kleine wacht noch ein, zwei Mal auf, aber die übernimmt ja in der Regel meine Frau. Und ich mache die Größere nachts. Die fängt jetzt an, Albträume zu haben, weil die sehr viel verarbeitet. Also die ist jetzt zur Zeit ist auch mal wieder öfters wach, aber nur ganz kurz, dann tröste ich sie und dann schläft sie auch wieder. Das heißt also, ich glaube, die ganz harten Zeiten haben wir hinter uns. Also wo du so 3-4 Mal die Nacht aufwachst, wo du selber kaum noch in den Schlaf zurückfindest. Aber ich merke halt, was das mit, den Job kriege ich irgendwie hin. Aber wenn ich mir dann überlege, nach einer anstrengenden 90-Minuten-Sendung, ich komme dann nach Hause mittags, habe dann Pause in Anführungszeichen, ist meistens die Zeit, wo ich dann die Kinder nehme und dann schreibe ich die Sendung für den nächsten Tag ab 15, 16 Uhr bis 19 Uhr und dann im Grunde genommen, wo bleibt da Zeit fürs Training? Wenn es geht, fahre ich mit dem Rad in die Arbeit, auch bei schlechtem Wetter, habe ich auch schon gemacht. Es hat immer im Winter ein Rasierklingenritt, weil du halt immer das Risiko hast, dass du dich erkältest. Bei Nieselregen und 3 Grad, das hast du oft hier in NRW. Und Schneematsch, der bahnt sich irgendwann seinen Weg in die Schuhe, egal wie dicht die sind. Ja, und dementsprechend ist es ein sehr diszipliniertes Leben, das ich gerade lebe. Aber mir gefällt es ehrlich gesagt, weil ich hatte es auch schon anders und die Zeiten haben sich geändert, die Umstände haben sich geändert und es ist gut so, wie es gerade ist.
By the way, man sieht dir nicht an, dass du dieses Jahr 50 wirst. Ich hätte wirklich locker jünger getippt. Ja, also hast dich gut gehalten.
Sehr, sehr gut. Ja, ich danke dir. Ich bin heute in der Sendungssitzung, Sendungskritik, hatten wir einen sehr jungen Kritiker, der dachte, ich bin erst Mitte 30. Da habe ich gesagt, you made my day. Aber es ist tatsächlich bei mir, muss ich zugeben, Marco, es sind vor allem die Gene, weil ich hatte viele Jahre keinen besonders gesunden Lebensstil. Ich habe ja auch 20 Jahre gar keinen Sport gemacht, wirklich niente. Bis auf mal eine Cola-Dose kicken mit Kumpels. Also ich bin da auch in diesen Triathlon oder erst war es ja der Marathon und Laufsport, bin ich mehr oder weniger durch eine große Klappe. Kurz vor meinem, ich glaube, 38. Geburtstag, mehr oder weniger habe ich mich selber mir das eingebrockt, weil ich nach 3 Gläsern Rotwein irgendwie am Tisch rumproletet habe, dass nächstes Jahr alles anders wird. Ich habe ja in meinem Dezember Geburtstag, das heißt kurz vor Jahreswechsel und du weißt ja, zum Jahresstart nehmen sich die Leute immer irgendwas vor. Die berühmten guten Vorsätze und ich habe dann kurz vor meinem Geburtstag, Anfang Dezember, habe ich in irgendeiner lustigen Runde bei Freunden halt gesagt, nächstes Jahr, da greife ich wieder an, Leute, nächstes Jahr laufe ich meinen ersten Marathon. Und das haben die sich gemerkt und als ich dann 2 Wochen später Geburtstag hatte, lag eine Anmeldung zum München-Marathon auf meinem Tisch. Mit einem Trainer, den sie mir auch gleich organisiert haben. Da habe ich gesagt, super. Und dann kannst du natürlich, ich kam natürlich aus der Nummer dann nicht mehr raus. Also musste ich es durchziehen. Und du willst nicht wissen, wie meine ersten Läufe damals, wie es mir da ging. Ich war schon immer schlank. Ich war schon immer ein schlankes Kerlchen. Ich habe schon immer von Haus aus einen guten Stoffwechsel gehabt. Das heißt, ich meine, früher oder später setzt du an, wenn du nichts machst, egal wie gut dein Stoffwechsel ist, aber zu dem Zeitpunkt mit Ende 30 habe ich davon noch nichts gemerkt. Deshalb, man geht immer davon aus, wenn man schlank ist, ist man auch fit, aber das ist natürlich, da lügt man sich in die Tasche. Und du weißt noch, wie das erste Mal, das war dann im Frühjahr, der München-Marathon ist ja immer Mitte, Ende Oktober ist der immer in München. Das heißt, ich habe dann mit dem Training gestartet, relativ früh im neuen Jahr, Mitte Januar oder sowas, und habe schon vor dem ersten Kontakt zum Trainer gedacht, jetzt geht's einfach mal so just for fun laufen. Bin in den Laufladen gegangen, so einen Laufschuhladen, habe ich beraten lassen, habe mir für ein paar hundert Euro Equipment gekauft, auch Laufzeug für den Winter und so. Die passenden Schuhe. Und dann bin ich da also losmarschiert und dachte so nach 3 Kilometern, ich muss ja mindestens schon 10 unterwegs sein, so wie es mir ging. So, dann gucke ich auf meine Sportuhr, ja, mit der ich mich erst anfreunden musste und habe festgestellt, Alter, du hast einen 160er Puls, läufst einen 6,15er Schnitt und hast erst 3 Kilometer auf der Uhr. Das wird nichts bis Oktober, das wird einfach nichts. Weil das kommt noch dazu, Marco, ich habe mir auch noch vorgenommen, unter 4 Stunden zu finishen.
Okay, das ist eine Ansage.
Das habe ich ja auch noch dazu mir rausposaunt. Und also to make a long story short, was ich dann tatsächlich habe, ist Ehrgeiz. Und habe dann Struktur reingebracht, was mir schwer fiel, weil ich da so ein Live in la vida loca Lebensstil hatte. Partys, war gerade, Single war ich noch nicht. Das war so in den letzten Zügen meiner Beziehung, meiner damaligen. Aber ich habe halt noch viel aufgelegt, ich habe viel gearbeitet, viel Nachtleben. Und dann habe ich mir aber am Riemen gerissen. Ich habe es gehasst am Anfang. Ich habe Monate gebraucht, um da so eine Struktur reinzukriegen. War nicht das Problem, aber da Bock drauf zu haben. Es war ein einziges sich zwingen von einem Lauftag zum nächsten. Katastrophe. Aber ich habe dann, irgendwann merkst du nach 3-4 Monaten, dass du dich langsam, aber sicher verbesserst. Der Lauftrainer hat mir dann auch Stabiübungen, da hatte ich noch ein Läuferknieproblem, dann musste ich noch zum Orthopäden. Da hatte ich mal kurz die Hoffnung, dass der sagt, sie können nie wieder laufen. Das war dann nicht der Fall. Der hat gesagt, sie müssen einfach nur Stabi machen. Das war keine Exit-Strategie.
Okay.
Die ich da wahrnehmen konnte. Also habe ich weitergemacht und bin dann tatsächlich in München angetreten. Zusätzliche Challenge. Ich bin totaler Oktoberfest-Liebhaber. Ich liebe die Wiesn. Und die Wiesn ist blöderweise 2 Wochen vorm München-Marathon. Das heißt, ich musste dann auch traurige Entscheidungen für mich treffen. Einige Abende auslassen oder früher nach Hause gehen, um fit zu sein. Aber ich bin gelaufen und ich habe dann zwischendurch sogar mal dachte, ich kipp um und habe schon Sternchen gesehen. Aber ich bin in 3 Stunden 56 oder 55 ins Ziel getorkelt und war dann glücklich, es geschafft zu haben. Habe aber dann sofort gesagt zu meinem Radiokollegen, der mit mir damals eine Show gemacht hat, der gute Freund, der Stefan Meixner, habe ich im Ziel noch gesagt, es war geil, aber die Scheiße mache ich nie wieder. Und da habe ich die Laufschuhe in den Keller gepackt und dann waren sie monatelang nicht mehr gesehen. Und dann hat ein Freund, der zu dem Zeitpunkt in New York für einen großen Sportvermarkter gearbeitet hat, hat angerufen und hat gesagt, Jungs, wir hatten so eine kleine Jungsgruppe, die waren alle in alle Himmelsrichtungen verstreut. Der eine hat in der Schweiz gearbeitet, der andere in New York, ich in München und ein anderer Kumpel dann auch noch in München. Wir waren also 4 Leute und dann hat diese Gruppe geschrieben, Jungs, ich hätte 4 Startplätze für den New York City Marathon im November. Im nächsten Jahr dann. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Und da dachte ich mir, ja, komm, das nimmst du doch mit. Das ist ja eher so ein Event. Ja, das ist ja, da musst du jetzt auch nicht, in New York läuft auch keine Bestzeiten, weil der ist anspruchsvoll. Der ist im November, da kann es auch richtig, richtig zapfig sein. Und wenn du Pech hast, auch nass. Und dann hat er ja diese vielen Brücken, ich glaube 7 Brücken, die du da machst. Und die amerikanischen Brücken sind ja sehr, so eine Brücke ist schon mal 2 Kilometer lang. Also mindestens 1 Kilometer bergauf und dann nochmal 1 Kilometer bergunter. Und bei Kilometer 30 hast du, glaube ich, deinen letzten Brückenanstieg und Abstieg. Und da tut es gerade beim Runterlaufen, das ist die Hölle. Bis du dann endlich dann Richtung Fifth Avenue und Central Park und so läufst. Und da bin ich mit relativ schlechter Vorbereitung gestartet. Hatte auch noch eine ziemlich ansehnliche Bronchitis im September. dachte schon wieder, das wird nichts, kannst nicht starten, aber dann hast du schon alles gebucht und der Flug war teuer und das Hotel und so. Die anderen zwei, wir sind am Ende nur zu zweit gestartet, weil der eine hatte kurz vor Abflug einen ziemlich heftigen Magen-Darm-Infekt und der andere hat sich einen Bänderriss beim Burning Man zugezogen. Der war auf dem Festival im August und hat sich da die Bänder gerissen. Wohlgemerkt bei einem 50-Kilometer-Lauf. Es gibt beim Burning Man, das ist ja dieses Wüstenfestival in Nevada, gibt es nämlich auch, es gibt auch einen Triathlon. Schwimmen in so einem Planschbecken, eigentlich nur vorwärts, also keine Vorwärtsbewegung, sondern nur so tun, aber Radfahren und Laufen. Und es gibt einen Ultramarathon, wo du fünfmal ums ganze Gelände rennst, eine Runde sind etwa 10 Kilometer, also ein 50-Kilometer-Lauf. Und der ist dann auch ausgefallen, weil er sich am Ende dieses 50K-Laufes hat er sich einen doppelten Bänderriss, glaube ich, zugezogen.
Ja, krass.
Und nach New York bin ich dann zurückgekommen. Und ich kann dir nicht sagen, warum, Marco, aber ich war da so euphorisiert, weil New York so krass geil war. Da bin ich ohne Druck gelaufen. Ich war auch 4 Stunden 20 gebraucht oder sowas. Bin ich ohne Druck gelaufen. Die Stimmung war Wahnsinn. Und die Stadt war, ich weiß nicht, warst du mal dort, wenn der Marathon da ist?
Nee, zu Marathonzeiten noch nicht, aber so halt New York. Und ich meine, New York ist halt Special Vibe, ja. Also ist schon cool.
Ja, Special Vibe. Und zum Marathon ist die ganze Stadt auf den Beinen. Also und zwar nicht nur die laufen, es laufen ja 50.000 Leute da oder 45.000 und es stehen 2,5 Millionen an der Strecke. Und ich meine 2,5 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Und egal bei welchem Wetter, für die New Yorker ist der New York Marathon, da geht man hin. Das ist, ja klar, es ist ohnehin Sonntag, aber es ist ein Feiertag für die. Und ich habe da Sachen gesehen, die werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Einer hat seinem Hund High Five beigebracht, der hatte so einen riesen Berner Sennerhund. Immer wenn ein Läufer auf seiner Höhe vorbeikam, hat der Hund die Pfoten gehoben, konnte es abklatschen. Weißt du, for more power und so. Da haben Leute so Mini-Burger angeboten. Alle naselang stand eine Band auf der Bühne. Jungs, die zu 20 Step by Step von New Kids on the Block performt haben. Und es ist einfach eine 42,2 Kilometer lange endlose Party. Und dann war ich irgendwie angefixt und dann kam ich halt irgendwie zum Triathlon. Keine Ahnung. Dann hat ein Freund gesagt, also ich hatte Rückenschmerzen, dann geh doch schwimmen. Sind die Rückenschmerzen ruckzuck weg und dann hat mir der Schwimmtrainer hat gesagt, Sie haben aber echt, also für einen Mann in Ihrem Alter, haben Sie echt ein Kaultalent. Ja, Männer lernen ja kaulen, wenn sie älter sind, nicht mehr so einfach, weil wir sind ja so Koordinationsdeppen. Frauen lernen das irgendwie schnell, die können so mehrere, du bewegst ja mehrere Körperteile gleichzeitig mit unterschiedlichen Bewegungsvarianten und so. Und ich hatte da offensichtlich für Schwimmen hatte ich ein Talent und habe gesagt, das macht doch Triathlon. Fahrradfahren ist doch kein Problem, hast du eh schon eine Ausdauer vom Marathon. Ja, und so ging es dann, kam eins zum anderen. Und jetzt sitzen wir hier.
Ja, allerdings. Nochmal eine Rückfrage zum München-Marathon, weil ich habe den auch schon gemacht und was ich zum Schluss gehasst habe, ist halt nie aus dem Stadion wieder rauskommen.
Ja, Horror.
Wie
du musst da hochlaufen.
Ja, du musst da hochlaufen. Ich bin da rückwärts hochgegangen, Emi. Das hat ewig gedauert.
Ja, ich auch. Mir ging es richtig dreckig in den Stunden danach. Ich habe nachts Fieberschübe gehabt nach dem Marathon. Ich habe das Essen wieder, wir waren dann Pizza essen mit einer großen Gruppe Freunde und Familie. Die waren natürlich alle da. Witzigerweise, einige Kumpels nach meinem München-Marathon-Debüt haben dann auch alle gesagt, das müssen wir jetzt von der Bucketlist noch runter. Das müssen wir jetzt auch noch machen. Und ich habe einige Leute in meinem Umfeld motiviert, Marathon zu laufen. Aber mir ging es ziemlich beschissen, ehrlich gesagt, nach München. Also ich hatte richtig Probleme. Wie gesagt, ich habe mir die ganze Pizza nachts wieder ausgespuckt, dann hatte ich richtigen Schüttelfrost und Fieber und so. Also mein Körper hat es nicht so gut weggesteckt. Deshalb habe ich auch erstmal pausiert.
Okay,
Mann. Dann kam halt New York und dann der Rest ist Geschichte.
Warte mal, du hast einen Namen genannt, Stefan Meixner. Den kenne ich jetzt vom Hörensagen. Weil ich auch ab und zu halt damals Antenne Bayern gehört habe, höre ich ab und zu hier sogar in Frankreich. Und wen noch? Den Likey, ne? Likey ist ja Morning Show.
Den Likey gibt's immer noch. Der ist jetzt, glaube ich, inzwischen auch über 60, aber der hat eine Stimme, die ist so, den lässt sich schwer einordnen. Der hat eine tolle Radiostimme. Also,
stimmt, ja. Soll jetzt keine Schleichwerbung für einen Radiosender sein, aber ich höre, wie gesagt, höre ich auch ab und zu zusammen mit Indra morgens. Ist cool. DJ haben wir auch eine Überschneidung, weil ich habe früher während meiner Ausbildungszeit bin ich innerhalb des Ausbildungsunternehmens gefragt, von einem Kollegen, ich arbeite hier parallel noch in einer Disco, die suchen jetzt einen Vorprogramm-DJ. Da habe ich einfach so hier geschrien, obwohl ich nur ein paar Platten zu Hause hatte, aber die hatten ein volles Sortiment dort und habe dann damit begonnen dort. Welche Musikrichtung hast du so aufgelegt?
Meine DNA ist Techno, weil ich bin ja 76er Jahrgang und als ich so 12, 13 war, haben meine Eltern mir nicht erlaubt, einen Mofa-Führerschein zu machen. Weil meine Mutter gesagt hat, wenn du so Mofa fährst, wie du Fahrrad fährst, bist du in zwei Monaten tot. Und da gab es, was ist bei den Evangelien? Ich war evangelisch, da gibt, ist nicht Konfirmation, sondern da ist Kommunion oder ist es andersrum?
Andersrum.
Andersrum. Also da darf man sich ja was wünschen. Ja. Dann kriegt man ja meistens ein Geschenk von Patenonkel, Patentante etc. Und da habe ich gesagt, gut, dann will ich ein DJ-Mischpult. Mein Vater hat es bitter bereut, schon Tage danach, weil ich natürlich immer, wenn der abends heimkam und Sportschau gucken wollte, stand ich im Zimmer und habe Techno-Platten aufgelegt. Damals hatte ich nur das Geld für einen Plattenspieler, das heißt, ich konnte noch gar nicht mixen.
Ja.
Nee, stimmt nicht ganz. Ich hatte einen Plattenspieler, den man pitchen konnte und einen, wo man es nicht konnte. Das heißt, ich konnte immer nur Übergänge in die eine Richtung üben, nicht in die andere.
Okay.
Aber ich habe geübt wie ein Berserker und parallel war das ja die Zeit, es war Anfang der 90er, da wurde Techno langsam das große Ding. Und Techno ist ja, es gibt so ein paar Geburtsstätten für diese Musik. Es war, für mich ist es bis heute die letzte große musikalische Revolution, die wir hatten. Also ja, es war, muss Techno gewesen sein. Danach kam nichts mehr wirklich Neues, anderes. Und es war ja auch eine kulturelle Revolution mit Klamotten und den dazu passenden Designerdrogen und die Technologie und die Events, Love Parade etc.
Mayday.
Mayday, genau. Und deshalb bin ich ein Kind der Techno-Revolution. Hab aber dann, ich meine, es war krass, Marco, ich habe damals... Ich war einer der ersten, damals ja noch in Ulm, die das da gespielt haben. Das heißt, ich wurde illegalerweise auch als 16-Jähriger schon in Clubs gebucht, wo du eigentlich erst ab 18 rein darfst als Gast. Aber ich habe da aufgelegt bis morgens um 3 oder 4 an den Wochenenden. Und meine erste Love Parade war noch auf Kurfürstendamm. Das ging ja dann irgendwann über die Straße des 17. Juni. Das heißt, ich habe Love Parades miterlebt, wo noch weniger, deutlich unter 1 Million Menschen waren. Und dann kam als Abi und die Frage, was machst du jetzt beruflich? Ich wollte eigentlich Medizin studieren, aber da war mein Abi, da hätte ich 10 Wartesemester gehabt. Ich hatte einfach ein ziemlich miserables Abitur. Habe dann 14 Monate Zivildienst gemacht im Krankenhaus, aber auch behinderte Kinder unterstützt und so. Bin da wirklich durch die ganz harte gesellschaftliche, soziale Schule gegangen, was ich keine Sekunde bereut habe. Bis heute nicht. Da lernst du fürs Leben und wirst demütig vor allem. Und dann war die Frage, was machst du jetzt? Und wenn ich hier schon immer für die Schülerzeitung geschrieben habe und gerne aufgelegt habe, habe ich mir gedacht, gehst du halt zum Radio, da kannst du beides. So ein bisschen Journalismus, aber halt auch Musik, mit der du arbeiten kannst. Und so bin ich dann damals in Ulm zu Radio 7 gestiefelt, habe mich da beworben, durfte da ein Praktikum machen. Dann war da 2 Jahre als Festfreier und Praktikant, bin dann zur Antenne Bayern nach München mit Anfang 20. Genau. Und dann 2006 kam das Fernsehen dazu. Mit einer eigenen Rubrik beim ZDF, Besserwisser. Die gibt es heute noch, die Rubrik, allerdings natürlich nicht mehr mit mir. Aber so war mein beruflicher Werdegang. Und die Auflegerei, das war halt eine super, ich habe da richtig Geld mit verdient, weil ich dann bei Antenne Bayern, die haben ja damals noch diese riesen Sommer- und Wintertouren gemacht. Es gab dann im Sommer die Beach-Clubbings und im Winter gab es die Dance on Snows. Und es war noch eine Zeit, wo Radio auch noch einen großen Teil vom Werbekuchen abbekommen hat. Also wenig im Vergleich zum Fernsehen, aber mehr, deutlich mehr, als es heute noch der Fall ist. Wir alle, die klassischen Medien stehen ja massiv unter Druck durch den hohen, immer höheren werdenden Anteil der Werbeindustrie, die immer mehr in soziale Netzwerke, Influencer etc. und Online-Werbung investiert. Aber das waren noch goldene Zeiten, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und da gab es auch Brauereien, die solche Touren, diese Beachclubbings komplett durchgesponsert haben. Wir standen da vor teilweise 20.000 Leuten. Klar, weil es war kein Eintritt. Der größte Radiosender Bayerns hat Dauerwerbung für die Veranstaltung gemacht. Wir hatten einen riesen Sponsor drauf, der uns eine fette Bühne hingestellt hat, dafür sein Bier verkaufen durfte. Wir hatten bei jeder Veranstaltung irgendeinen Celebrity Popstar-Acts mit auf der Bühne und die Leute kamen in Scharen, weil kein Eintritt. Riesenbühne habe ich im Radio gehört, da gehe ich hin. Und es waren wirklich... Es waren echt goldene Zeiten und durch diese Bühnenpräsenz habe ich natürlich dann auch permanent Folgeaufträge für Stadtfeste, also ich Burschenschaften, die irgendwie ihre Partys gemacht haben, also Clubs, die es in Bayern noch und nöcher noch gab zu dem Zeitpunkt. Das waren gute Zeiten, auch finanziell. Da habe ich sehr, sehr viel Geld verdient und dann... war ich viel unterwegs, war tauchen, viele Jahre lang habe ich mich aufs Tauchen konzentriert. Ich war Single, konnte machen, was ich wollte. Habe dementsprechend, im Tauchen ist ein relativ kostspieliges Thema, also sehr, sehr teures Hobby. Weil wenn du halt gerade so Spots mit Großfisch tauchen willst, Wale, Haie, Mantas und so, da musst du weit fliegen. Und das ist auch diese Boote, auf denen du dann bist, das ist alles sehr teuer. Das würde ich heute nicht mehr machen, allein schon wegen dieser ganzen Fliegerei und so. Das könnte ich mir auch, das mit Familie leistest du dir das auch nicht mehr. Da hast du andere Prioritäten. Aber damals, das waren halt fette Jahre und da habe ich das gemacht. Und das war auch die Zeit, wo ich gar keinen Sport gemacht habe. Ja, das habe ich ja. Wirklich, also Tauchen ist für mich, das ist kein Sport. Das ist eher Meditation.
Ja, also stimmt, ja.
Schwebst ja durchs Wasser.
Ja. Wobei es auch super cool. Also ich habe es jetzt noch nicht so oft gemacht, aber schon gelegentlich. Oh.
Aber du hast einen Schein, oder?
Nee, ich habe keinen Schein. Ist auch schon Jahre her, war mal im Urlaub und da wurde angeboten, dass man halt Great Barrier Reef halt mir ebenfalls einen Tauchgang machen kann für Anfänger.
Mhm.
Gut, ich habe einen Schwimmhintergrund, von daher habe ich keine Angst, unter Wasser zu gehen. Hab das einfach ausprobiert, aber es war super entspannt, also es war richtig cool. Okay, es ging jetzt nicht super tief irgendwie, was waren 10, 15 Meter ungefähr. Dennoch halt so dieses durch das Wasser gleiten und langsame Bewegungen machen, hammer entspannt. Also ich fand super.
Ich vermisse es auch ehrlich gesagt ein bisschen, aber das wird jetzt, wenn die Kinder mal 10, 12 sind und Lust drauf haben, dann steige ich da vielleicht wieder ein im Roten Meer oder so, wenn bis dahin noch Korallenriffe existieren.
Zurück zum DJ, weil du hast gesagt, wie du so eben, dass du teilweise vor 20.000 Leuten gespielt hast. Okay, vor so einer großen Audience habe ich nicht gespielt. Ich glaube, das maximal bei mir waren so 2.500, 3.000. Ist aber ein krasses Feeling, was man so als DJ in dem Moment für eine Power hat, mir auch Massen zu bewegen. In eine positive als auch negative Richtung, je nachdem,
was du spielst. Ja, das stimmt. Also ich habe vor sehr wenig Leuten gespielt und vor sehr vielen Leuten und es ist deutlich einfacher, je mehr Menschen vor der Bühne stehen, desto leichter hast du es, weil sich da natürlich so eine Eigendynamik der Masse entwickelt. Außer du verboxst es natürlich total. Also du spielst komplett am Publikum vorbei und checkst es nicht.
Ja.
Aber dann hätte ich den Job auch nicht so lange so erfolgreich gemacht, wenn ich das nicht gesehen und erkannt hätte. Und goldene Regel, nüchtern auflegen. Ganz, ganz wichtig.
Auf jeden Fall.
Weil du musst Publikum lesen und du musst Stimmungen, die sich verändern, spüren. Und du musst sie am besten erspüren, bevor sie komplett umschlagen. Und das ist übrigens bei großen Massen tatsächlich nicht so einfach, weil die Leute einfach sehr weit weg vor dir stehen. Und du siehst ja auch nur, ich habe ja auch ein paar Mal am Brandenburger Tor an Silvester gespielt fürs ZDF. Und da ist es ja komplett absurd. Da stehen ja eine Million Menschen. Also wirklich literally eine Million. Du siehst natürlich nur die ersten, sagen wir mal 60.000 oder 50.000 und dann wird es ja so auf der Straße des 17. Juni, das ist ja immer am Brandenburger Tor, ist es ja so wie so ein Schlauch, der nach hinten dann, den siehst du, siehst das Ende ja gar nicht mehr, sondern du siehst ja im Grunde genommen nur den Brandenburger Torplatz vor dir und da passen da drauf 40.000, 50.000. Und dann ist es ja nicht nur eine Party, sondern es ist eben auch noch eine Fernsehshow, eine Live-Show. In der Regel moderiert von Johannes und Kiwi, also Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel. Und für alle ZDF-Kolleginnen und Kollegen ist es halt immer, okay, wir arbeiten an einem Silvester, aber wir machen es uns gut und schön da, ja. Aber das ist so ein Publikum, da hast du immer nur kurze Slots als DJ, nämlich dann, wenn gerade die nicht moderieren oder so, weil du musst ja dann leiser werden. Deshalb kannst du es nicht wirklich als DJ-Act da zeichnen, was ich da gemacht habe. Aber klar, diese Partytouren mit der Antenne und ich habe dann auch in den letzten 15 Jahren noch viel so Festivals, als ich noch beim Radio war, wurde ich noch auf Festivals gebucht als Support Act oder auch als der so auf diesen 90er-Partys zwischen den Acts spielt. Immer so 20 Minuten DJ, 20 Minuten Show-Act, 20 Minuten ich, 20 Minuten Labouche oder was ja auch immer. Ach, erstaunlich, dass die Leute, diese 90er-Partys, die sind ja alle voll, ne? Das ist ja krass. Das ist ja auch deine Zeit noch. Ist verrückt, dass die Leute da noch hingehen.
Ja, zumal du wirst grinsen. Selbst meine Teenies hier in der Schule hören 90er aktuell.
Ja, das höre ich immer wieder.
Die sind hoch.
Ein Kumpel von mir hat einen Club. Ja, ein Kumpel. Ich setze dir noch einen drauf, Marco. Ein Kumpel von mir ist ein Clubbesitzer in Coburg. Gutzi, schöne Grüße an der Stelle. Hat einen ganz kleinen Laden. Spiele ich immer mal wieder. Weil wir kennen uns gut, spiele ich für ganz kleines Budget. Winzig, also 400 Leute ist das Ding voll. Mag ich total gerne. Diese kleine Audience, da kannst du viel mehr in die Grütze greifen. Weil wenn da die Stimmung kippt oder du nicht rechtzeitig merkst, die Leute werden gelangweilt von dem, was du da ablieferst, dann hast du schnell ein Problem. Das hast du bei großen Massen nicht so. Aber der hat mir vor kurzem ein Video geschickt. Freitagabend, 19.30 Uhr im Dezember, also bei 6 Grad über Null, eine Schlange von 300 Leuten, kaum jemand älter als 25, Und jetzt dreimal darfst du raten, was das Motto der Party war. Wofür sind die angestanden? Noch besser, ein ABBA-DJ-Abend.
ABBA-DJ-Abend, come on. Wahnsinn.
3 Stunden nur ABBA. Also da läuft natürlich Money, Money, Money und Take a Chance on Me 5-mal, ja, wenn du 3 Stunden läufst. Aber die Kids, also ich sage jetzt Kids, das sind natürlich keine Kids mehr mit 25, aber es waren auch 18-Jährige da und 16-Jährige, weil es war am frühen Abend. Also die Party ging um 19 Uhr los und war um 23 Uhr oder so zu Ende. Und ich habe gesagt, Stefan, wie erklärst du dir das? Und er sagte, also wenn ich mit den Eltern, er hat ja auch Gäste, wo er die Eltern kennt, wenn ich mit denen rede, sagt er, die sind oft gelangweilt von diesem Einheitsbrei, der ihnen für ihre Altersgruppe zugeschnittenen, also ist immer der gleiche Poser-Rap, dann schlecht gemachter Dance-Pop, du hörst einfach, dass das schnell rausgerotzt wurde und einfach nur auf schnelle Masse, dann ist sie auf Spotify inzwischen so, du weißt ja gar nicht mehr, wie viel davon tatsächlich echt ist und was da noch, was die KI schon beisteuert, weil die verdienen natürlich, wenn sie weniger an GEMA und Urheberzahlungen leisten müssen, verdienen die natürlich mehr Geld. Deshalb habe ich so langsam den Verdacht, dass da auch ganz viel KI-generiertes untergespült wird. Und bei 80.000 Songs, die jeden Tag allein bei Spotify, was ich mal gehört habe, neu hochgeladen werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles originär menschliche Musik ist. Aber das ist ein anderes Thema. Der sagte zu mir, naja, die sind oft gelangweilt von dem Zeug, was sie so auf TikTok und YouTube und Spotify um die Ohren bekommen und entdecken dann irgendwann die Plattensammlungen von Mama und Papa auf dem Dachboden oder im Schrank im Wohnzimmer. Und Vinyl ist ja auch noch nicht tot. Es gibt ja inzwischen haben die ja wieder, es gibt Leute, die kaufen sich wieder Vinyl. Allein wegen der Haptik, diese großen Umschläge, in denen diese festen schwarzen Platten drin sind und dann das Booklet, das da noch mitgeliefert wird und dann haben die Künstler inzwischen auch kapiert, wenn man Vinyl verkauft, kann man, weil es ja wirklich was Händisches ist und nichts Digitales, kann man da auch noch einen Mehrwert mit reinpacken, da sind dann noch irgendwie ein paar private Bilder mit drin oder so habe ich den Song geschrieben, das sind die original handschriftlichen Skizzen zu bla 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 und die Leute mögen das. Witzigerweise, bevor wir heute aufgezeichnet haben, bevor ich die Kinder mittags abgeholt habe, saß ich auf der Rolle und habe eine Intervalleinheit noch gemacht und habe nebenher in der Mediathek auf ZDF.de habe ich einen 30-Minuter Doku mir angeguckt, der Podcast-Boom, weil wir ja gerade auch wieder was aufzeichnen zusammen. Und eigentlich ist es ganz erstaunlich, dass Podcasts, wir sind jetzt irgendwann wahrscheinlich etwa bei einer Stunde oder eineinhalb am Ende, aber es gibt ja auch Hotel Matze und so oder Joe Rogan oder wie heißt der Amerikaner?
Ja, oder auch der Alles gesagt Podcast, ja. Ich meine, das geht ja ewig.
Ich habe Podcasts gehört, die 6 Stunden dauern. Jung und Naiv zum Beispiel ist, glaube ich, keine Folge unter 2,5 Stunden. Hotel Matze fast nichts unter 2,5 Stunden. Und das steht ja im krassen Gegensatz zu der TikTok-Generation, wo kein Video länger als 15 Sekunden dauert und wo du ein Highlight nach dem anderen ballerst. Und in dieser Doku wird halt auch der Frage nachgegangen, warum sich gerade auch die Generation TikTok und Instagram sich auf 3-stündige Gespräche einlässt, die in aller Ruhe zwischen 2 Menschen geführt werden. Und die Antwort kommt aus verschiedenen Ecken. Da meldet sich ein Lanz zu Wort, ein Olli Schulz von Fest und Flauschig. Also laute High-Performer im Podcast-Bereich. Und die von Lanz, die Aussage ist mir in den Kopf geblieben, weil es ja auch ein ZDF-Kollege, den ich sehr schätze. Der sagte, die Welt ist so schnelllebig geworden. Und gerade, weil Gesellschafts- und Politik-Podcasts ja sehr stark gefragt sind, dass man offensichtlich gerne Leuten zuhört, die sich mal wirklich eine Stunde oder zwei ganz ruhig und intensiv nur mit einem Thema beschäftigen. Und diese Erklärung erscheint mir schlüssig. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Leute halt durch dieses digitale Zeitalter zunehmend vereinsamen, weil du hast ja nur begrenzt Zeit. Dein Tag hat 24 Stunden, im besten Fall gehen 7 bis 8 Stunden für Schlaf weg. Dann hast du halt mit Arbeit, Uni oder Schule vielleicht noch 2-3 Stunden am Tag, die du entweder vor einem Bildschirm sitzt oder dich mit Freunden triffst. Wir wissen alle, wie die Geschichte in den letzten Jahren ausgegangen ist. Die Bildschirmzeit ist hoch, die soziale Zeit ist runter. Offensichtlich besteht eine Sehnsucht danach, intime Gespräche, also mit intim meine ich jetzt nicht sexuell, sondern einfach ruhige, authentische Gespräche, ihnen zumindest zu lauschen, um so ein Gefühl von Zugehörigkeit, Heimeligkeit, Normalität zu bekommen. Weg von diesem Dauerbeballern. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die Europäische Union gerade darüber nachdenkt, Also ich glaube nicht mal, dass sie nur noch drüber nachdenken. Ich glaube, TikTok wird offiziell, ist schon offiziell als süchtig machende Plattform eingestuft. Und dagegen wollen die jetzt vorgehen. Wie, weiß ich nicht. Ich persönlich halte nichts von verboten. Ich glaube, das bringt nichts, weil es immer Möglichkeiten gibt, es zu umgehen und weil es auch den Wunsch danach von 16-Jährigen darauf irgendwie sich Videos anzugucken, das kannst du denen nicht verbieten. Also klar, du bist da näher dran als ich. Ich weiß nicht, haben deine Kinder, dürfen die schon auf so Socials unterwegs sein?
Sie dürfen, aber sie interessieren sich aktuell gar nicht.
Was für ein Glück.
Klar,
Klar,
sicher.
du hast keine Daddel-Zombies zu Hause sitzen.
Okay, bei uns geht's hier und da halt wie so mit ja, Mobile Games halt. So Brawl Stars ist bei uns heiß im Kurs. Kennst du das?
Nee, kommt noch auf mich zu wahrscheinlich. Wobei, wenn meine so alt sind, dann gibt es wieder was Neues.
Gibt's was Neues?
Was
Also
ist
das
das? Erzähl es mir kurz.
Brawl Stars ist auch irgendwie so ein Spiel, Mobile-Spiel. Im Prinzip halt so mit verschiedenen Brawlern halt in so einer Arena bist und dann halt Fußball spielst, Basketball spielst, im Team als auch Solo. Und bekommst dann halt irgendwie, was weiß ich, Gimmicks, die du freischalten kannst und und. Da muss man auch aufpassen, dass man halt da nicht in Dauerschleife drin ist, ja.
Ja,
Und,
das kann
ne?
man sehr gut vorstellen.
Wobei, es klappt relativ gut, dass das Kind halt in meinem Fall selber auch entscheidet, okay, jetzt reicht's und dann ist gut. Okay, ab und zu muss man natürlich auch halt mir einmal an, hey, jetzt reicht's aber. Wobei die Bildschirmzeit auch grundsätzlich ein bisschen limitiert ist. Ich bin selber halt, ich habe damals den C64 gehabt, habe auch verschiedene Spiele
Ich auch.
ausprobiert. Und
Sega-Konsole hatte ich.
die hatte ich nicht, aber ich habe damals auch mit Datasette und hat das angefangen und so. Und von da habe ich halt einiges ausprobiert. Und warum sollst du dem Kind halt mir alles verbieten, was du damals selber gemacht hast, ja? Und
Absolut.
aber mir ist halt wichtig, auch so am Puls der Zeit zu bleiben. Und wenn halt was Neues reinkommt, dann checke ich das selber. Einfach zu sehen, ist da Suchtpotenzial drin? Ist es unter Umständen kritisch? Dann wird es entsprechend freigegeben oder halt nicht.
Ja.
TikTok habe ich mir angeschaut, fand ziemlich waste of time, wenn ich ehrlich bin.
Ja, für mich. Ich bin da angemeldet. Ich habe noch nie, doch, ein paar Stories habe ich mal testweise hochgeladen, aber für mich ist es, also mein Kopf verarbeitet es gar nicht mehr in diesem Tempo, was da auf dich einballert. Also ich komme da gar nicht mehr hinterher mit diesen permanenten Highlighten. Das sind ja immer nur 15 Sekunden, ein Highlight nach dem anderen. Da ist keine Entspannung drin. Nicht eine Minute. Das ist ein permanentes Dauerfeuer an Dopaminbeanspruchung, wenn du dich darauf einlässt. Und wenn ich manchmal 16-Jährige im Zug beobachte, ich fahre relativ viel Zug, oft über Stunden, und sehe, wie die wirklich wie Zombies, nur du siehst nur diese Bewegung, so ein Gesichtsausdruck. Und dann gucke ich den so, wenn ich mir einen Kaffee holen gehe, mal kurz über die Schulter. Ich tue so, als ob ich an meinem Handy selber was machen würde, und gucke mal so, was die da gucken. Und das ist ja eine Absurdität nicht zu überbieten. Deshalb daddeln die auch immer weiter, weil ich meine, da kommt ja, da wird ja jeder Scheißdreck, läuft ja da rein. Also Katzen, die über die Straße laufen, irgendjemand, der sich einen Teller Nudeln über den Kopf schüttet. Also
Da ist kein Value drin, ja, also.
da ist überhaupt kein Nutz mehr drin,
Das stimmt.
über weite Strecken, ja.
Ja, muss man halt ein bisschen beobachten, aber ich bin ebenfalls so bei der Meinung von Markus Lanz. Stelle auch fest, dass halt die Menschen heutzutage, ja, auch wenn manche sagen halt mir, ja, so die Aufmerksamkeitsspanne ist unterm Fisch, unter 7 Sekunden, aber ich glaube, wenn das Gespräch gut ist, wenn das Thema gut ist, dass dann Menschen wirklich halt am Podcast 1,5, 2, 3 Stunden halt dranbleiben können. Oder sich das halt häppchenweise aufteilen, um dann halt, was weiß ich, in 30-Minuten-Etappen halt zu mir anzuhören.
So mache ich das. Ich fahre viel, wenn ich lange Radausflüge mache. Höre ich mal zwei Podcasts à 2 Stunden.
Ja, macht Sinn.
Und du nimmst auch wirklich was mit. Du tauchst ein in ein Thema. Ich suche mir natürlich schon Themen, die mich interessieren. Und manchmal breche ich auch ab, wenn ich merke, das führt zu nichts, oder das habe ich alles schon 100 Mal gehört. Oder ich höre auch viele Hörbücher tatsächlich, Sachbücher, aber auch mal einen Roman. Also für mich ist dieses, ich komme halt auch vom Radio, für mich ist dieses Audioerlebnis halt einfach schön.
Ja.
Geht ins Ohr und bleibt im Kopf, sagen die Radioleute.
Stimmt, ja, absolut. Ich hatte mal das Glück, dass ich beim Bayerischen Rundfunk im Studio sein durfte, hatte mich damals Bernd-Uwe Gutknecht, Shoutout geht raus an dich, Bernd, hatte mich eingeladen. Wir hatten damals im Studio halt eine Podcast-Aufnahme gemacht. Ist aber schon Jahre her, 2016 oder 15 war das ja. Und war auch interessant, halt mal so ein bisschen in die Kulissen oder hinter die Kulissen vom Radiosender zu schauen. Stelle ich mir super spannend vor. Krass. Und noch spannender halt, wenn man in so einem CD-Format, volle Kanne zum Beispiel, aktiv ist. Du hast eben so erwähnt, dass du im Prinzip nach der Sendung die Sendung vom nächsten Tag dann vorbereitest. Das heißt, du hast auch einen Einfluss auf die Gäste, die eingeladen werden in die 90 Minuten Live-Show oder wie ist das?
Also ich mache Vorschläge, das kann aber jeder bei uns im Team machen und manche gehen durch und werden honoriert und genommen und manche werden abgelehnt. Da gibt es jetzt, also das ist mal so, mal so. Ich schlage auch Themen vor. Also zum Beispiel die Idee, Laura und Patrick einzuladen, kurz nach ihrem ehemaligen Weltmeistertitel letztes Jahr, das kam natürlich von mir und das haben wir auch hingekriegt. Es war Arbeit, die an einem Termin nach Düsseldorf zu kriegen, weil die natürlich im Frühjahr, es war im Frühjahr dieses letzten Jahres, also März oder so waren sie, glaube ich, da oder Februar. Aber es hat geklappt. Und dann hatte ich hatte witzigerweise ein paar Monate vorher Jan Frodeno da zu seinem Bildband, das ein befreundeter Fotograf veröffentlicht hat. Und dann letztes Jahr, wie gesagt, im Frühjahr waren Laura und Patrick da. Das zum Beispiel kam von mir und das war natürlich für mich ein Geschenk. Kannst die Leute, die du cool findest, aus deinem Sport irgendwie 90 Minuten lang befragen und mit denen jetzt keinen Nerd-Talk machen, weil wir spielen ja ein Publikum, das jetzt nicht unbedingt weiß, was eine Wattzahl ist. Aber natürlich kann man mit denen super über Ernährung reden, den inneren Schweinehund, körperliche Grenzerfahrungen. Das sind ja Themen, die auch Nicht-Triathleten gerne sich anhören, da lernen, ja. Und ich hatte mal, jetzt nicht fürs ZDF, aber ich hatte mal ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dem, wie heißt der Announcer der europäischen Rennen von Ironman? Paul Kay. Den habe ich für meinen Instagram-Kanal in Portugal 2021 bin ich auch gestartet. Da war ja Corona. Oder 2019? Weiß ich gar nicht. 2019 war mein erster Ironman in Hamburg. Das war mein erster Ironman. Dann kam Portugal 2021. Genau, das war eines der ersten Rennen, die wieder stattfinden konnten. Dann kam Rot 2022. Und dann nochmal Portugal 2023. Genau. Ja, und da habe ich Paul Kay auf dem roten Teppich am Tag vorm Rennen und habe ihn nach seinen Ironman-Erlebnissen gefragt, die er niemals vergisst, und hat natürlich unfassbar tolle Geschichten zu erzählen. Und der sagte halt irgendwann, also eine Langdistanz, die hat so viele Höhen und Tiefen. Im Grunde genommen ist es wie ein Leben, das man lebt, ja. Wo man Glücksmomente hat, wo es einem mal richtig dreckig geht, wo man sich auch mal durchkämpfen muss. Und das natürlich alles in der komprimierten Form auf 10, 12, 14, 16 Stunden. Und natürlich nicht zu vergessen, die vielen Monate Entbehrung, die du davor auf dich nimmst. Mit Partys, die du sausen lässt, mit frühem Aufstehen, frühem zu Bett gehen, Einheiten, für die du eigentlich keine Zeit hast, die du aber irgendwie noch reindrückst. Wir kennen das alle. Eigentlich keine Zeit, aber jetzt fahr ja nur kurz ins Schwimmbad, im Schnelldurchlauf, nur kurz ins Becken, mach nur die harten Intervalle, kürz das Ausschwimmen ab, lass das Einschwimmen weg. Ja, you name it.
Na klar, sicher. Kann ich mir vorstellen, dass Paul echt einige Geschichten zu erzählen hat, ja. Vielleicht nochmal eine klitzekleine Frage, und zwar zu voller Kanne, weil wie geht's dir? Bist du ab und zu halt mir auch selbst vielleicht noch nervös, wenn du halt einen besonderen Gast live präsentieren darfst oder sprechen darfst? Wie ist das bei dir?
Ja, also ich habe immer eine gewisse Grundnervosität, weil es eine Live-Sendung ist. Also da geht alles raus, was du machst. Und dann ist es ja nicht so, dass wir nur Ringelpiez machen und streichelt so, sondern wir haben ja auch also live schalten in die Ukraine. Wir haben auch mal sehr, sehr sensible Themen, wo du auch darauf achten musst, wie formulierst du was, musst auch entsprechend darauf reagieren, wie der Gast dann darauf reagiert. Viele Gesprächssituationen ergeben sich eben aus dem Gespräch raus. Es ist nicht so, dass das alles durchgesprochen und durchgetaktet ist. Also der Gast weiß in der Regel gar nicht, was ich ihn frage.
So wie man journalistisch.
Genau. Es ist vieles passiert, einfach wie es passiert. Und da bist du halt diese 90 Minuten äußerst angespannt. Klar, du hast Durchschnaufmomente, weil da irgendwann auch ein Beitrag mal läuft von 5 Minuten. Aber auch da hast du, ich habe eine Regie im Ohr, ich habe einen Schlussredakteur im Ohr, die mir auch während des Gesprächs Sachen aufs Ohr sagen. Es ändern sich Sachen, wir bekommen Eilmeldungen rein und so. Also es ist, die Sendung an sich ist sehr, sehr anspruchsvoll, weil du halt 90 Minuten Live-Talk hast und die unterschiedlichsten Themen bespielst. Du hast harte Schnitte, du kommst aus einer Kochaktion, gehst rein in einen Beitrag über ein krebskrankes Kind. diese Transition musst du ja auch irgendwie schaffen, ja. Musst du einfach auch mal kurz innehalten, eine Pause machen, bis drei zählen, dich sammeln und das alles in einer Live-Situation. Das ist auch Handwerk natürlich, aber deshalb bist du schon auch immer dann so ein Gast wie Richard David Precht, den ich jetzt heute in der Sendung hatte. Heute ist der 13. Februar übrigens, Tag der Aufzeichnung mit uns beiden. Das ist jetzt natürlich jemand, der ist intellektuell, bist du dem einfach von Haus aus schon gar nicht gewachsen. Ja, das heißt, da ist die Vorbereitung auch, muss sehr gut sein. Da musst du dich wirklich, ich habe auch sein komplettes Buch, zu dem er da war, Angststillstand, auf Audible gehört vorher. Einfach, weil das so ein Gast ist, da musst du einfach wissen, wie, da reicht eine Zusammenfassung, reicht mir da nicht. Da muss ich wissen, wie beschreibt der Situationen. Du musst dich an die Leute reinfühlen. Und das ist natürlich, da gibt's mir fallen natürlich Popstars leicht, weil ich halt 23 Jahre Radio gemacht habe. Ich habe unzählige Künstlerinterviews geführt. Schauspieler ist ein Fall für sich, weil die halt oft sehr nervös sind. Sie kennen das live. Die sind live, außer es sind Theaterleute. Aber die sind oft sehr nervös. Die muss man erstmal runterholen von ihrer Nervosität, weil Schauspieler halt, die klassische Fernsehschauspieler und Filmschauspieler, oft mit dieser Live-Situation erstmal überfordert sind. Weil beim Film machst du halt alles 10-mal, wenn du willst, bis es perfekt sitzt. Das geht in der Live-Sendung nicht. Alles, was du machst, geht raus an die Öffentlichkeit. Und das überfordert manche. Wir hatten also schon Leute, da muss man noch, denen musste man noch Riechsalz unter die Nase halten, dass sie uns nicht umkippen vor der Sendung. Das gab's schon alles. Oder Leute, die schlecht geschlafen haben vor Nervosität und die dann quasi mit fast null Schlaf in diese Sendung gestolpert sind und so. Da helfen auch drei Kaffee nicht mehr. Aber eine Grundnervosität habe ich immer, aber es ist nicht so, dass ich einen Herzschlag habe, der Puls hochgeht oder sowas. Exorbitant, das nicht.
Okay, also eine normale Grundanspannung und?
Ganz normale Grundanspannung. Da bin ich nervöser vor einem Rennen.
Okay. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich war am Anfang unseres Gesprächs ein bisschen nervös, weil ich dachte mir, hey, wow, jetzt ist ein Medienprofi da. Muss natürlich
dann. Ja, stimmt, wenn ich meine Medienprofi-Tätigkeit. Ich bin ja froh, ich werde ja gefragt, ich muss ja nicht fragen.
Ja, sicher, aber dennoch halt, ich meine, dann möchte man das als jetzt in meinem Fall Podcast dann natürlich auch nicht versemmeln, ja.
Doch. Das tust du überhaupt nicht.
Okay, merci. Hey, dann bin ich jetzt erleichtert, du.
Naja, das ist doch das Schöne an Podcasts. Man hat keine Schere im Kopf, was Timings und so angeht. Das ist ja das beim Fernsehen und beim Radio. Ich habe ja permanent jemanden im Ohr, der sagt, noch 2 Minuten, noch 1 Minute. Wir sind jetzt schon 30 Sekunden drüber. Versuch zum Punkt zu kommen. Versuch aus dem Gespräch rauszukommen. Okay. Dann musst du einen charmanten Ausstieg finden. Und das ist natürlich etwas, hast du bei Podcasts nicht.
Das stimmt, ja.
Auch mal, da kann auch mal 3 Sekunden jemand gar nichts sagen und für sich überlegen, wie er das jetzt formuliert. Das geht im Fernsehen auch. Ja, dafür sieht man uns ja. Man kann es ja beim Denken auch zugucken. Und es ist auch manchmal ganz charmant. Aber du hast halt nicht... Du hast halt beim Podcasten nicht permanent das Gefühl, du musst eine dramaturgischen Topbogen hinkriegen, ja. Sondern du lässt sie einfach treiben. Und offensichtlich kommt es bei den Leuten auch an, weil sonst gäbe es nicht 60.000 Podcasts allein in Deutschland. Und Leute, die, also ich habe gelernt jetzt in diesem Dreisatz-Doku-Beitrag auf zdf.de habe ich heute gelernt, dass Menschen durchaus bereit sind, 10 bis 15 Stunden Podcasts in der Woche zu hören. Das sind dann die Heavy-User. Ich habe mal kurz im Kopf nachgerechnet. Das kommt bei mir nicht ganz hin, aber ich komme schon auf 7-8 Stunden in der Woche. Hören, wohlgemerkt. Nur Podcasts hören.
Ja, kommt bei mir auch hin. Und ich meine, du hast jetzt professionelles Equipment dort. Du hast ein tolles Mikrofon. Und ich habe mitbekommen in der Vorbereitung.
Wie du?
Ich habe aber auch mitbekommen in der Vorbereitung, du hast vor kurzem auch einen neuen eigenen Podcast gestartet, ne? Mit einem weiteren Co-Host.
Ja, genau. Der Tobias Endler ist Sozialwissenschaftler, Amerika-Experte und der hat mich letztes Jahr schon gefragt, du hast ja nicht Bock, einen Demokratie-Podcast zu machen? Und ich sage grundsätzlich zu viel erstmal ja. Ja. Und da habe ich so dieses USA-Gen in mir. Die Amerikaner schießen ja erstmal drauf los. Und damit meine ich jetzt nicht im militärischen Sinne, sondern die Amerikaner, und das ist ihr großer Vorteil, deshalb sind die uns leider auch gerade, was diese technologische Revolution angeht, voraus. Da wird nicht drüber nachgedacht, irgendwas zu perfekt zu machen, sondern da wird erstmal gemacht.
Genau.
Und dann wird quasi
gelernt.
On the go wird einfach nachjustiert. Und wir Deutschen neigen immer noch dazu, irgendwie monatelang irgendwie irgendwas zu perfektionieren, um dann, wenn es auf dem Markt ist, festzustellen, es will gar keiner hören. Oder kaufen oder sehen. Und die Amerikaner hauen es raus und schauen dann, wie es ankommt und justieren dann nach. Und das habe ich Gott sei Dank, diese Eigenschaft habe ich irgendwie schon immer gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, lass uns das machen. Hat dann doch ein bisschen gedauert, weil ich musste Es ist ein politischer Podcast, das heißt, ich muss als Journalist des Öffentlich-Rechtlichen auch mit meinem Arbeitgeber mal Rücksprache halten. Das ist dann halt ein großer Laden. Beim ZDF geht es dann gewisse hierarchische Ebenen nach oben und wieder zurück durch. Und dann kam irgendwann das Go. Dann war aber der Tobias gerade voll in der Promo für sein neues Buch. Und dann wurde es halt doch Januar, bis wir losgelegt haben. Aber stimmt, das dicke D, so heißt dickes D für dicke Demokratie. Demokratie über alles, der Untertitel. Und wir sind jetzt am Start mit der zweiten Folge, die gestern rausgekommen ist. Wir veröffentlichen alle zwei Wochen, immer donnerstags. Und haben jetzt zwei Folgen. Eine, Demokratie ist überall. Echt jetzt? Also wo findet die in unserem Alltag statt? Und die zweite Folge ist, ab wann ist man eigentlich populistisch unterwegs? Ab wann ist man eigentlich ein Populist? Und die dritte Folge, die nehmen wir jetzt am Dienstag auf. Da wird es um die Frage gehen, ob Medien, nicht nur soziale Medien, sondern auch Leitmedien, gerade dabei sind, unsere Demokratie zu crashen und zu schreddern. Also ganz anderes Thema.
Ja, aber dennoch ziemlich interessante Themen und auch wichtige Themen. Das heißt, wenn du da draußen in den Podcast reinhören willst, packe ich natürlich auch in die Shownotizen der heutigen Folge, sodass du dich dann ganz unkompliziert aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst und dir unbedingt das dicke D anhörst. Ihr macht nur Zweiergespräche oder ladet ihr auch hier und da einen Gast ein?
Also wir haben in erster Linie, haben wir jetzt uns vorgenommen, die erste Staffel vor allem, also 12 Folgen jetzt vor allem mit Zweiergesprächen zu füllen, auch uns besser kennenzulernen im Gespräch. Da kannst du ja noch so viel im Vorfeld besprechen und bequatschen. Wenn dann der rote Aufnahmebutton leuchtet, ändern sich einfach die Gemengenlage oft. Aber wir haben uns jetzt relativ schnell aufeinander eingeschossen. Das ist schon mal die gute Nachricht. Und wir werden jetzt auch um das Ding, die Reichweite einfach zu steigern, werden wir haben durch unsere jeweiligen Berufe sind erst in der Wirtschaft sehr gut vernetzt und auch in der Politik und ich bin halt einfach durch unsere Gäste, ich lerne einfach wahnsinnig viele interessante Leute kennen, werden sicherlich eine Folge mit Luisa Neubauer machen. Ich habe heute auch kurz mit dem Richard gesprochen, ob er den grundsätzlich für Podcasts zu haben ist. Das ist er, liebt das Medium. Da muss man mal gucken, ob das dieses Jahr noch klappt. Aber er hat gesagt, grundsätzlich wäre er bereit. Und dann haben wir noch ein paar andere Wunschkandidaten auf der Liste. Meinst du, Thema Demokratie kannst du natürlich, wir würden gerne Politiker so gut es geht aussparen, zumindest aktive, weil du halt dann immer das Problem hast, irgendwo ist immer Wahlkampf und wir wollen keinen Wahlkampf befeuern, sondern wir wollen da möglichst neutral drauf gucken. Deshalb haben wir gesagt, wir versuchen zumindest aktive Politiker auszusparen, aber natürlich wirst du immer mit Leuten zu tun haben, die politisch interessiert oder auch in irgendeiner Form politisch aktiv sind, aber möglicherweise im besten Fall halt nicht einer Partei angehören. Also du hast immer Schlagseite dadurch. Das ist die Herausforderung bei diesem Podcast. Du hast immer Schlagseite. Und es kann ganz schnell ein Geschmäckle kriegen, wenn du aus Versehen dreimal hintereinander Leute aus dem ähnlichen Spektrum einlädst. Dann. Und das würden wir gerne vermeiden.
Ja, das ist smart, ja. Ich werde mir auf jeden Fall auch anhören und werde euch auch eine Rezension hinterlassen, weil das ist letztendlich die Belohnung des Podcasters. Ich meine, ihr bringt genauso wie ich halt auch kostenlosen Content raus, ja. Und genau. Da ist ja nicht so das Mindeste, dass man sich dafür bedankt in Form von einer Rezension. Und sei es halt
absolut
5 Sterne oder dann auch am besten vielleicht ein bisschen Text dazu. Das kann man ja auch in Apple und Spotify machen. Von daher Appell an dich da draußen, hör dir den Podcast an und lass gern 5 Sterne dort beim D. Und natürlich auch gerne bei Triathlon Podcast hier.
Unbedingt bei Triathlon Podcast. Vor allem für diese Folge, das würde mich noch mehr freuen.
Ja, mich ebenfalls, du. Sag mal, hast du im Vorfeld bereits hier in dem Podcast gekannt oder hat dich Chris so quasi kalt erwischt, als er den Vorschlag gemacht
hat? Chris hat mich tatsächlich kalt erwischt. Ich bin, bis dato habe ich Triathlon und Podcast gar nicht so wirklich viel gehört. Das hat den einfachen Grund gehabt, dass ich mich mit dem Thema Triathlon allein schon durch den Sport an sich, den ich ja sehr, sehr leidenschaftlich betreibe, permanent auseinandergesetzt habe. Ich habe mir jetzt tatsächlich vor kurzem mal eine Folge angehört von, ich war in Laktatdusche mal zu Gast, das ist aber schon ein bisschen her. Und dann habe ich Pushing Limits vor kurzem gehört, weil mir der Christian ans Herz gelegt hat, mich mal mit dem Thema Hitze Hitzeadaption zu beschäftigen, ja. Also Hitzetraining. Das habe ich gemacht, aber ich habe einfach tatsächlich, also wenn ich Podcasts höre, höre ich sie oft nicht für meinen Beruf nützlichen Hintergrund tatsächlich. Und dann ist halt die Zeit, Die ist dann irgendwann endlich, die du zur Verfügung hast. Also ich habe jetzt die letzten Tage auf dem Rad das Buch von Richard David Precht gehört und das hat mich halt schon allein 6 Stunden gekostet. Es waren sehr wertvolle 6 Stunden, die waren gut investiert und das konnte ich auch nur, weil ich es nebenher auf dem Rad gemacht habe. Und das geht natürlich auch nur, wenn du Grundlage machst. Also wenn ich harte Intervalle fahre, kannst du dich ja nicht mehr konzentrieren auf so ein Hörspiel oder auf einen Podcast. Also mir fällt es zumindest schwer. Da höre ich dann lieber Battle Rap oder sowas, ja. Da brauche ich irgendwie eine musikalische Motivation. Aber ich werde auf jeden Fall bei dir entsprechend was hinterlassen und unseren Podcast hören und ich gucke mir, wen du sonst. Ich werde mir die mit dem Christian auf jeden Fall anhören.
Ja, die packe ich jedenfalls in die Shownotizen. Dann brauchst du gar nicht lange suchen.
Sehr gut.
Und Christian bekommt ebenfalls noch Fame dazu. Also die Folge war wirklich echt super genial und weil er hatte auch eine krasse Geschichte zu erzählen und wenn du die da draußen noch nicht kennst, unbedingt anhören. Aber hier, lass uns mal wieder zurück zum Triathlon kommen. Weil du hast gesagt, du hast jetzt Ironman Lanzarote vor im Mai. Ist ja gar nicht mehr so lange hin.
Am 20. ist der Wettkampf. Ist ein Samstag, ja, in Lanzarote. Genau, und je nachdem, wie es da läuft, überlege ich mir, was ich dieses Jahr noch anstelle. Ich bin sonst nicht gemeldet. Ich moderiere bei der Challenge Rot.
Okay.
An der Ziellinie dieses Jahr. Ich moderiere auch den Triathlon Ingolstadt dieses Jahr.
Super.
Und dann gucke ich mal. Also je nachdem. Ich habe mir jetzt natürlich spielt eine Kona-Qualifikation immer im Hinterkopf eine Rolle, weil der Christian sagt, naja, also er hat sich die Finisher-Zeiten der letzten Jahre mal angeguckt. Ich habe sie mir auch angeguckt. Er hat gesagt, also wenn du die Form von Portugal umsetzen könntest, nochmal oder vielleicht sogar einen Ticken was draufsetzen könntest. Ich bin natürlich sehr leicht. Das heißt, mir, wenn ich Glück habe und der Wind ist nicht ganz so dramatisch an dem Tag, und ich eine super Radzeit hinlege, also irgendwas um die 6 Stunden 15 oder sowas, das ist ja auf Lanzarote schon ziemlich gut.
Allerdings.
Und dann ein 3,20er Marathon oder ein 3,25er Marathon laufe, schwimmen bin ich immer so 1,5, 1,7. Dann bist du, also wenn ich so knapp unter 11 Stunden rauskäme, also dann durch das neue System, das die für die Qualifikationszeiten da, das bevorzugt ja so ganz leicht die Älteren, also alles ab 50 aufwärts. Da sagt er, da kannst du natürlich Glück haben. Was ich natürlich ungern will, ist so als 25. nur weil 15 davor abgesagt haben, dann, also da habe ich auch schon Nein gesagt. Also ich hatte auch schon Zusagen, Monate nach dem Rennen kam irgendwie, you are qualified for Utah. Da habe ich gesagt, nee, danke. Also was soll das? Mit Platz 40, was soll ich hier in Utah? Und ich fand es auch, deshalb finde ich es ja ganz gut, dass sie das System angepasst haben. Ich meine, es gab Jahre, wo selbst bei den Männern irgendwie Platz 30 nach Kona geflogen ist. Da frage ich mich, was soll das? Also was will jemand, der 13 Stunden braucht auf einer Ironman Hamburg-Strecke, was will der auf Hawaii?
Ja, das verwässert so den Weltmeisterschaftscharakter, ja.
Ja, und das ist jetzt wohl anders. Jetzt ist es ja auch die WM, das war noch zu der Zeit, wo die Männer und die Frauen im Wechsel in Kona und in Nizza gestartet sind, wo es dann sowieso noch mehr Startplätze gab. Aber jetzt wird das Rennen um begehrte Hawaii-Kona-Startplätze natürlich wieder enger, weil Frauen und Männer wieder sich die Rennstrecke teilen, was ich persönlich super finde. Und weil es natürlich den Wert einer Kona-Qualifikation wieder steigert. Das heißt, wenn du jetzt dich für Kona qualifizierst, dann hast du auch, also geleistet hast du immer was, wenn du einen Ironman finishst oder eine Challenge. Aber jetzt sind halt dieses nach hinten durchreichen ist jetzt wohl nicht mehr so gegeben durch dieses neue System.
Nee, ich finde es auch gut. Wobei bei mir ist Kona in weiter Ferne bei meinem aktuellen Leistungsstand. Ich würde dann eher so tippen, so ab 65 plus.
Ach komm, und wie alt bist du jetzt?
Ich werde 55 dieses Jahr.
Ja, also ja, okay, ab 55. Es wird ja dann, also
ich bin mehr so der Long Game Spieler, ja. Also langfristig.
Ja, ich bin dafür nicht. Dafür bin ich zu, ja nicht ehrgeizig, ist falsche Wort. Ungeduldig ist das richtige Wort. Wobei ich auf die harte Tour lernen musste, Geduld brauchst du im Langdistanz-Triathlon. Das brauchst du. Ja. Mit der Brechstange geht's nicht.
Nee, das nicht, das stimmt. Wobei das Coole ist halt, wenn es im Rennen, was weiß ich, am Anfang halt nicht so gut läuft, du hast ja noch zig Zeit, um das wieder auszugleichen. Und während des Renntages kann auch so viel passieren. Bei dir als auch bei der Konkurrenz, von daher.
So ist es. Und der Christian hat zu mir jetzt schon mehrfach gesagt, entspann dich, du bist ein starker Läufer. Wenn du dich nicht verzockst auf dem Fahrrad, er sagt, die meisten auf Lanzarote brechen bei Kilometer 90 so richtig ein, weil die einfach diese ersten Anstiege da hochballern wie die Berserker, weil sie natürlich total euphorisiert sind und die laufen keinen Marathon mehr. Die gehen den. Und wenn jetzt ist es natürlich so, dass in den unter den Top 20, die wissen das auch alle. Die wissen auch alle, welche Konsequenzen sie zu tragen haben, wenn sie sich verzocken auf der Radstrecke. Das heißt, da konkurrierst du jetzt auch nicht mit lauter Vollzipfeln, die alles rausballern auf den ersten 90 Kilometern der Radstrecke, sondern die wissen schon auch Bescheid, wie sie ihre Kräfte einzuteilen haben. Aber du hast recht, es kann, der Triathlon.de hat geschrieben vom letzten Lanzarote-Rennen, das Rennen in Europa, wo die meisten Triathlon-Träume zerplatzen.
Ja, aber du hast ja einen gescheiten Coach, der dich ja auch gut darauf vorbereitet. Auch
Besten.
Den Besten und auch eine gewisse Strategie wahrscheinlich zugrunde legt. Und dementsprechend wird er dich ziemlich gut drauf einstellen. Und mein Tipp wäre auch, geh die erste Runde ziemlich entspannt an.
Ja, schau sehr konservativ.
Konservativ, schau dir an, was vorne passiert und dräng dran, später beim Laufen sammelst die alle wieder ein. Wenn nicht schon vorher.
Ja. Sagt der Lange auch immer. Ich habe den Patrick Lange schon ein paar Mal interviewt und der Lange sagt immer, er ist immer entspannt.
Ja.
Und jetzt, ich meine, erstaunlich, dass der alles ab, der hat ja letztes Jahr in Kona, vorletztes Jahr in Kona, hat er alles hinter sich stehen lassen.
Oh.
Auf der Marathonstrecke.
Der hat richtig passiert, ja. Auf dem Marathon.
Ja, der hat richtig passiert. Ich meine, als der den Dänen überholt hat, das sah aus, als ob der stehen würde.
Ja. Ja.
Ich habe ihn gefragt, er hat mir im ZDF-Interview hat er mir gesagt, ja, er hat schon ein bisschen extra Gas gegeben, weil er wusste, die Kameras laufen gerade mit. Also er ist dann nochmal einen Ticken schneller gelaufen, weil er wusste, er überholt gerade den Zweitplatzierten.
Ja, aber auch um wahrscheinlich so mental halt noch ein bisschen einen draufzusetzen, so nach dem
Ja, absolut.
Probiert
ja.
Es gar nicht. Ja. Es hat keinen Sinn.
Ja, ich bin einfach schneller.
Ja, er ist einfach schneller. Und ich meine, er kann echt saugut laufen, ja. Also sein Laufstil ist Hammer. Auch der von Anne Haug, hammergenial.
Auch Laura Philipp ist echt
Laura Philipp. Brutale Läuferin. Absolut, ja.
Ja. Also wir haben echt gute deutsche Leute, auch wenn die Norweger gerade alles weg rasieren.
Ja, aber dennoch, Deutschland braucht sich nicht verstecken und es sind richtig coole Profis unterwegs.
Ja, absolut.
Das heißt, nach Lanzarote machst du Rot-Moderation. Hier, für den Fall, dass es dir langweilig werden sollte zum Ende der Saison. Es gibt im Dezember im Süden Frankreichs, in der Nähe von Nizza, gibt es so eine Art Weihnachtstriathlon. Das ist
echt?
Ja, echt. Das ist, ich glaube, zweites Dezemberwochenende, nennt sich Triathlon de Saint-Sylvestre, also so ein vorgezogener Silvester-Triathlon. Ist schwer reinzukommen, weil wenn der öffnet, ist der ratzfatz ausgebucht.
Tatsächlich.
Also ich habe es letztes
Wo schwimmen Jahr, die denn da mitten im Winter?
Die schwimmen im Mittelmeer. Und gut, hast du Neo an, aber jetzt keine Langdistanz, ja. Das ist im Prinzip halt eine Art, ich glaube, Sprintdistanz. Du schwimmst 400 Meter im Meer und danach geht's dann halt entsprechend auf Rad und Laufen. Aber es so hat so Traditionscharakter hier. Und wenn du noch eine weitere Laufveranstaltung suchst, Marathon oder Halbmarathon, Nizza kann, hammergenial. Echt ein Tipp.
I will remember.
Ja, und wenn ihr da draußen vielleicht Tipps braucht hier in Frankreich, gerne melden, weil hier gibt's super viele Rennen. Ich habe neulich halt in vielen Interviews bereits gesagt, in jedem Ort in Frankreich gibt's im Prinzip halt einen Skatepark und einen Triathlonverein. Naja, ist echt krass. Deswegen für den Fall, dass ihr noch irgendwie ein Rennen sucht, einfach Bescheid sagen. Kann ich
yes, dir
Tipps versagen.
Danke dir.
Ich würde vorschlagen, weil ich muss eins meiner Kids jetzt von der Schule abholen.
Ja, absolut verständlich. Ich muss mich jetzt um meine kümmern, meine Frau mal ablösen.
Hier, mein Vorschlag wäre, weil wir haben relativ wenig über Triathlon gesprochen, hast du Lust auf ein Follow-up nach Lanzarote?
Ja, klar, machen wir nach Lanzarote ein Follow-up.
Zu erfahren, wie es dann wirklich gelaufen ist und ob du dich dann halt qualifiziert hast oder nicht. Über welche Erfahrungen du gemacht hast, ja? Hast du Lust dazu?
Mache ich sehr gerne. Lass uns das am besten sehr schnell nach Lanzarote machen, wenn die Eindrücke noch ganz frisch sind.
Genau.
Ein berüchtigtes und berühmtes Rennen erzähle ich dir gerne von, wenn ich ins Ziel komme. Und auch wenn ich nicht ins Ziel komme, erzähle ich es dir.
Gerne, ja. Also du hast jetzt schon meinen Respekt, weil Ironman Lanzarote ist echt ein Brett, ja. Also sich allein schon dafür anzumelden, die Entscheidung zu treffen, dort zu starten, ist Überwindung. Also
red's mir jetzt nicht noch aus.
Wieso? Du bist angemeldet. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus.
Du. Ich habe ein Hotel, ist gleich. Ich bin mit dem Christian dort. Der Christian startet ja auch.
Ja, du kommst da nicht
mehr daher.
Ich meine, du warst ja super in Vorbereitung, ja. Also von daher wird das schon klasse laufen. Und ich drücke dir von Herzen die Daumen, dass es genau so läuft, wie du es dir vorstellst, dass du bis dahin gesund, unfallfrei, verletzungsfrei bleibst.
Danke dir sehr, Marco.
Mega Spaß gemacht, mit dir zu quasseln. Und nochmal ein Appell an dich da draußen, check den Podcast auf. Das dicke D, unbedingt auch Rezensionen hinterlassen. Du bist auch auf Social Media aktiv, gell? Auf welchen?
Genau, auf Instagram und Facebook.
Okay. Packen wir auch in die Shownotes. Ruhig den Florian followen und Wir haben gar nicht über Musik gesprochen. Also ich hätte noch zig Stunden halt über Musik weiterreden können, ja. Und aber
schließen wir dann an Lanzarote an.
Machen wir dann, genau.
Die Hits, die mir durch den Kopf gingen, als es schwer wurde.
Ja, genau. Da haben wir wieder Anknüpfungspunkt. Hier, Grüße an deine Family und dann sprechen wir uns bald wieder.
Ja, wir hören uns, Marco.
Ciao, ciao.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
An euch da draußen.
Ciao, tschüss.
War mir eine Freude. Mach's gut. Tschüss.
Das war eine neue Interview-Podcast-Folge des Triathlon-Podcasts, dem Original und das bereits seit 2013. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. folge und bewerte den Podcast in Playern wie Apple Podcast, Spotify und vielen weiteren. Wenn du mehr über den heutigen Gast erfahren magst, dann schau unbedingt in die Shownotizen dieser heutigen Folge, wo ich alle weiterführenden Links aufliste. Und wenn du die heutige Folge kommentieren möchtest, dann mach das bitte in Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel in Facebook, Instagram und Co. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbst eine interessante Geschichte zu erzählen hast oder jemanden kennst, der seine Geschichte unbedingt hier erzählen sollte im Podcast, dann gib dir einen Ruck und kontaktiere mich direkt entweder per Social-Media oder per Mail an die info@triathlon-podcast.de. Mein Name ist Marco Sommer, freue mich mega, dass du heute wieder zugehört hast hier beim Triathlon-Podcast und bis zur nächsten Folge, bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und natürlich auch sportlich. Dein Marco.